Deutschlandfunk Kultur Feature.
Tamtam unserer Wünsche. Begleitmusik zur Gründung der Bundesrepublik Deutschland. Ein Feature von Ludwig Harig.
Hier ist Bonn. Eine Stunde bevor in Paris die Außenministerpräsidentenkonferenz beginnt, hier die feierliche Verkündung, Verabschiedung des Grundgesetzes. Das weiße Gebäude der Pädagogischen Akademie, direkt am Rhein gelegen, zeigt heute ein festliches Bild. Vorne am Eingang die Flaggen aller deutschen Länder. Und hier in diesem nüchternen Saal der Aula der Pädagogischen Akademie heute einmal Lorbeerbäume und Blumenschmuck. In diesem Raum wurde am 8. Mai kurz vor Mitternacht das Grundgesetz zur Abstimmung gebracht. 53 stimmten damals dafür, 12 dagegen. Und dann in den folgenden Tagen wurde das Gesetz in den einzelnen Ländern Baden, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Württemberg-Baden und Württemberg-Hohenzollern ratifiziert. Ratspräsident Dr. Adenauer erhebt sich und eröffnet die
Sitzung.
Der
einzige Punkt der Tagesordnung ist Feststellung der Annahme, Ausfertigung und Verkündung des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland. Heute, am 23. Mai, beginnt ein neuer Abschnitt in der wechselvollen Geschichte unseres Volkes.
Meine verehrten Hörerinnen und Hörer, der gestrige Tag, an dem im Hauptausschuss des Parlamentarischen Rates in Bonn dank der Initiative der Sozialdemokraten die Gleichberechtigung der Frau in die Verfassung aufgenommen worden ist, dieser Tag war ein geschichtlicher Tag, eine Wende auf dem Wege der deutschen Frauen der Westzonen.
Man hat freilich auch gefragt, ist eine Präambel notwendig? Wir haben das in unserem Kreis noch einmal durchgesprochen und einer hat gleich festgestellt, im Jahr 1848, wo man ja zu Pathos allerhand Talent hatte, da ist keine Präambel reingemacht worden, sondern da hat man offenbar geglaubt, das Pathos zur Zeit trägt den Vorgang als solchen. Ich selber stehe auf dem Standpunkt, wir müssen in diese neue, nun also Grundgesetz oder verfassungsmäßige Rechtsordnung genannte Sache, eine Präambel hereinbringen. Schon um den exzeptionellen Charakter, in dem dieses Grundgesetz gemacht wird, in irgend sichtbar und deutlich werden zu lassen im Ablauf der Auseinandersetzungen, wie ein Staat zu seiner Ordnung komme.
Stimmen aus dem Radio, beschwörende Stimmen, die das wundersame Tamtam deutscher Wünsche erzeugten. Konrad Adenauers rheinischer Singsang, Elisabeth Selberts norddeutsche Nüchternheit, Theodor Heuss schwäbisches Raunzen. Stimmen, die im Frühjahr 1949 das deutsche Grundgesetz verkündeten und ausdeuteten. Was für eine Zeit. Kein einziges Wort wollten wir verpassen. Der Krieg war zu Ende. Wir waren am Leben geblieben. Und jetzt hörten wir, wie es weiter und vorangehen sollte. Was wir hörten, waren feierliche Absichtserklärungen, Pläne und Entwürfe, aber auch versteckte Wünsche und Fragen, die uns verwirrten.
Von Anfang an die Frage, geht man nach Bonn? Doch etwas in die Fragwürdigkeit getaucht. Wer schickt denn euch nach Bonn? Sind das die Außenminister der Westmächte? Sind es die Militärgouverneure? Was soll ihr denn dort tun?
Die Wahl des Parlamentarischen Rates fiel, so sagt man, auf Bonn, weil die Stadt verkehrstechnisch überaus günstig liegt, gleichsam im Schnittpunkt der Trizone. Repräsentativer Sitz des Parlamentarischen Rates ist das Museum Alexander König hier in der Koblenzer Straße mit seiner imposanten klassizistischen Front. Und hier im Lichthof werden die Staatsempfänge gegeben. Da sind sehr viele Hände damit beschäftigt, die sehr verdreckten Glasfenster des Lichthofes wieder in die alte Farbenpracht zurückzuverwandeln. Und auch die Lücken, die sich darüber in dem Glasdach noch zeigten, sind geschlossen worden. Gleich neben mir sind vielleicht 4 bis 5 Herren damit beschäftigt, eine 4,50 Meter lange Giraffe hinter einem großen Holzverschlag verschwinden zu lassen. Wie ja überhaupt die Zoologen in diesen Tagen mit einem weinenden Auge ihre großen Schaukästen in die Ecke stellen müssen. Und jetzt beginnt die feierliche Unterzeichnung des Grundgesetzes. Als erster begibt sich Ratspräsident Dr. Konrad Adenauer an den Tisch. Der 73-jährige Präsident greift zum Federhalter, entnimmt dem goldenen Schreibbesteck den Federhalter, taucht die Tinte ein und energisch setzt er seinen Namen Konrad Adenauer unter das Dokument.
Zuerst großmundig werbende, ins Gewissen einredende Stimmen, danach kleinmütige, sich nach Alltagsproblemen erkundigende Stimmen. Mit lauten und mit leisen Worten begann ein Fortgang in einen neuen Raum, wie es der Dichter Walter Höllerer ausdrückte. Ein zuweilen entschiedenes, zuweilen vorsichtiges Gehen voraus in eine für mich noch ganz fremde Welt. Ich war damals gerade 22 Jahre alt geworden, hatte im Lehrerseminar mehr schlecht als recht Französisch gelernt, doch der Charme dieser Sprache und ihrer Poesie entzückte mich vom ersten Augenblick an und ich geriet in einen Rausch des Übersetzens. Anstatt eigene Gedichte auf Deutsch zu schreiben, mich gar poetisch mit politischen Themen auseinanderzusetzen, übertrug ich französische Sonette von Dubelet und Ronsard aus meinem Lehrbuch der französischen Sprache von Louis Marchand. In alexandrinischen Versen schwärmte ich im Abend eines schönen Tages von Lucimerie und genoss den Pfeilschuss in den unerreichbaren Weltraum von Eugène Hollande. Eine kuriose Situation für einen deutschen Schriftsteller. Im Mai 1949, just als die Bundesrepublik Deutschland ihre staatliche Ordnung durch eine Verfassung begründete und feierte, saß ich in meiner Dachstube und übersetzte ein Gedicht von Paul Verlaine, worin er sich in einen Außenseiter der Gesellschaft, in ein Findelkind, verwandelt.
Ich kam, ein armes Waisenkind, mit reicher, sanfter Augenglätte, zu Menschen in die großen Städte. Sie wussten nicht, was Blicke sind. Mit 20 kam ein neuer Trug. Als ob mich eine Flamme triebe, erbat ich schöner Frauen Liebe. Sie fanden mich nicht schön genug. Nicht Vaterlands, nicht Königssold kann ich als Feigling je erwerben. Ich wollte gern im Kriege sterben. Der Tod, er hat mich nicht gewollt. Kam ich zu früh zur Welt, zu spät? Was tue ich hier auf dieser Erden? Mein Leid ist tief, was soll noch werden? Sprecht für Gaspard ein Stoßgebet.
23. Mai 1949, ein deutscher Schicksalstag. Für mich selbst war die Verkündung des Grundgesetzes allerdings nur eine Erscheinung am Rande. Mein Augenmerk war nach Frankreich gerichtet. Ich hatte mich um eine Assistentenstelle an einem französischen Gymnasium beworben, verließ das Saarland und beobachtete von Lyon aus aufmerksam, aber auch skeptisch das gesellschaftspolitische Treiben der deutschen Dichter. Ein Freund schickte mir die Publikationen der Gruppe 47 sowie Günter Eichs Gedichtbände »Abgelegene Gehöfte« und »Untergrundbahn«. Hi, das ausgestoßene Waisenkind Kaspar Hauser, dessen poetisch beschworenes Schicksal mich irritierte, dort die sich vereinigenden Bürger einer neuen Gesellschaft, die mir nichts bedeutete. Ich selbst, als deutscher Saarländer im politisch isolierten Saarland wohnend, erlebte eine kuriose Teilung. Es gab eine Staatsgrenze zur Bundesrepublik mit rigider Zollüberwachung. Es gab keine Grenze zu Frankreich. Über Frankreich hinaus war die Welt für mich nach allen Zeiten offen. Als im November 1952 die Amerikaner die erste Wasserstoffbombe auf den Marshallinseln zündeten, erfuhr ich es postwendend von meinem französischen Freund Roland Cassé, der eine Lehrerstelle in der Südsee innehatte. In meiner poetischen Traumwelt lebend, erfuhr ich einen Ruck und schrieb mein erstes Zeitgedicht.
Tausend Fackeln tragen Brand, nichts dergleichen ihres Fleißes. Schon ist jede Stadt ein heißes, rotes Haus am Kraterrand. Geigen kreischen, Trommeln irren, wilde Jazz-Trompeten fetzen, Finger auf Gitarren hetzen, abgetrennt von Rumpf und Hirn. Einer in die Nacht hinaus, Erd und Himmel im Gesichte, wendet sich vom heißen Lichte, hell in Flammen steht das Haus. Und ein anderer geht hinein, öffnet Tor dem Lavastrome, um beim Tanze der Atome mit dabei zu sein.
So bizarr es klingen mag, für mich war es nur auf dem Umweg über Frankreich und Tahiti möglich, an die bundesrepublikanischen Verhältnisse anzuknüpfen. Schon vor Kriegsende erklangen zwar die Stimmen deutscher Dichter aus dem Untergrund, aus den Schützengräben, aus dem Gefangenenlager. Doch mein Ohr, das nach Frankreich gerichtet war, erreichten sie damals nicht. Günter Eich dichtete im Lager der Goldenen Meil bei Remagen:
Daheim verbrannten Kleider und Schuh, Nibelungen und Faust. Ich schaue dem Flug der Moskitos zu, mit fiebrigen Augen stumpf und verlaust. Die Tage im Stacheldrahtgeflecht, Schlaf und am Scheinwerferstrahl. An Achselhöhle und Geschlecht nähre ich Ekel und Qual. In trübe Stille das Lager versinkt, mein eigener Seufzer füllt kein Ohr. Als Gruß der Welt noch herüberdringt der Geruch von Latrine und Chlor. Ungerührt von allem besteht die Vollkommenheit der Welt. Gottes eisiger Odem webt übers Gefangenenzelt.
Zurück zum Kriegsende. Als 17-jähriger Schüler einer nationalsozialistischen Lehrerbildungsanstalt war ich dem Einberufungsbefehl zur Wehrmacht nur um wenige Wochen entronnen. So stand ich bei Kriegsende ohne jegliche gesellschaftliche Bindung, ja ohne Vertrauen in irgendeine Institution da. Für mich gab es nur den Schutz der Familie, keinen Lehrer, keinen Staat, keinen Gott. Ich fühlte mich frei. Nicht allein gelassen, fühlte mich als gottlosen freien Dichter. Denn auch in den Köpfen anderer Dichter hatte Gott seinen Atem längst ausgehaucht. Auf der ersten Dichtertagung der Gruppe 47 las Wolf-Dietrich Schnurre seine Erzählung »Das Begräbnis«.
»S Friedhofstor quietscht, wie ich's zumach. Am Zaun ist ein Zettel aufgespießt. Reiß ihn ab, Stück Zeitungspapier. Inseratenteil weich vom Regen. Links sucht die Patriabahn eleganten Kellner mit eigener Wäsche. Rechts tauscht einer ein Bettlaken gegen eine Bratpfanne ein. Dazwischen schwarzer Rand Traueranzeige. Von keinem geliebt, von keinem gehasst, starb heute nach langem mit himmlischer Geduld ertragenem Leiden Gott.
Die Abgeordneten des Parlamentarischen Rates beginnen heute eine Arbeit, deren Größe und Bedeutung nicht überschätzt werden kann. Ihr Werk wird gelingen, wenn es getragen sein wird von dem Geist der Gesetze, die der Schöpfer in die Brust eines jeden Menschen gelegt hat.
Aber langsam scheinen doch alle Parteien und alle Fraktionen zu der Überzeugung gekommen zu sein, dass wir Deutsche im Interesse eben des deutschen Volkes vieles von dem, was wir als Parteien wünschen, zurückstellen müssen, um zu einer Einigung zu kommen. Diese Einigung wird getragen werden wohl von allen Fraktionen des Parlamentarischen Rates, mit Ausnahme der beiden Kommunisten, auf deren Zustimmung man ja auch verzichten kann.
Es ist ein gemeinsamer deutscher Standpunkt durch dieses Verhalten der CDU nicht mehr möglich. Und die Sozialdemokratie hat diese Situation zu betrachten. Sie sagt zu der ganzen bisherigen Arbeit, bei aller Anerkennung der Mühe und der individuellen Qualitätsleistung, nein. Sie sagt auch zu zukünftigen Versuchen, nein, die nicht ein Minimum von sozialdemokratischen Wünschen repräsentieren. Denn diese Wünsche sind doch keine Parteiwünsche. Es sind die Wünsche der beträchtlichen Mehrheit des deutschen Volkes, dass in dieser Arbeit wenigstens ein Stück Selbstbehauptung zu sehen beabsichtigt und erwartet.
Es war Günter Eich, der die neue Zeit mit schrillen Glocken einläutete. Iris Radisch schreibt zu seinem 100. Geburtstag in der Zeit: Eichs frühe Gedichte sind so etwas wie die Merseburger Zaubersprüche der Nachkriegsliteratur. Schon seine Gedichte aus dem Gefangenenlager tragen das Zeichen einer nüchternen, schmucklosen Sprache. Untereinander nicht vergleichbare Dichter schickten sich an, unsere Poesie radikal auszuholzen. Die Zeit des Kahlschlags brach an. Schöne Naturbilder waren aus der Mode gekommen, schöne Blumen wichen nützlichen Pflanzen.
Schuttablage. Über den Brennnesseln beginnt, keiner hört sie und jeder, die Trauer der Welt. Es rührt der Wind, die Elastik einer Matratzenfeder. Wo sich verwischt die goldene Tassenschrift, im Schnörkel von Blume und Trauben, wird mir lesbar, oh, wie es mich trifft, Liebe, Hoffnung und Glauben. Ach, wer fügte zu bitterem Scherz so die Scherben zusammen? Durch die Emaille wie durch ein Herz wachsen die Brennnesselflammen. Im verrosteten Helm blieb ein Wasserrest, schweifenden Vögeln zum Bade. Verlorene Seele, wen du auch verlässt, wer fügt dich zusammen in Gnade?
Günter Eich ist zum Letzten entschlossen. Bevor er sich der neuen Zeit mit ihren Hoffnungen und Wünschen zuwendet, räumt er mit den Missständen seines Metiers auf.
Hier ist jene von den Dichtern der Vergangenheit leider genährte, tief eingewurzelte Vorstellung wirksam. Das Gedicht diene dazu, das alltägliche Dasein vergessen zu machen. Die Seele aus der rauen Wirklichkeit in das luftige Reich der Fantasie zu erheben. Oder wie es in verschiedenen Graden der Plattheit heißen möge. Begriffe wie Poesie und Schönheit haben in diesem Zusammenhang einen faden Klang bekommen, der sie unerträglich macht. So werden denn Zeit- und lebensferne Gebilde geboren und gut geheißen, ja das Blasse und Konventionelle erscheint geradezu erstrebenswert und als Zeichen der Qualität. Echte Dichtung besitzt nicht die wünschenswerte Eigenschaft, den Leser in seiner Ruhe zu bestärken, sie stört ihn daraus auf. Ein Gedicht ist umso schlechter, je mehr Adjektive es enthält. Ein Gedicht ist umso schlechter, je länger es ist. Es gibt keine Vokabel, die im Gedicht nicht möglich wäre.
Eich reimt Hölderlin auf Urin, schmückende Beifügungen, wenn nicht bitter nötig, wirft er über Bord. Erhabene Metaphern, weil überflüssig, lässt er unter den Tisch fallen. Da er aber nie das reine Schall- und Klangspiel nachexerziert und auch nicht versucht, mit Wort- und Sprachwitzen zu glänzen, trifft uns sein Wort mit mahnender Strenge.
Wacht auf, denn eure Träume sind schlecht. Bleibt wach, weil das Entsetzliche näher kommt. Auch zu dir kommt es, der weit entfernt wohnt von den Städten, wo Blut vergossen wird. Auch zu dir und deinem Nachmittagsschlaf, worin du ungern gestört wirst. Wenn es heute nicht kommt, kommt es morgen. Aber sei gewiss. O, angenehmer Schlaf auf den Kissen mit roten Blumen, einem Weihnachtsgeschenk von Anita, woran sie 3 Wochen gestickt hat. O, angenehmer Schlaf, wenn der Braten fett war und das Gemüse zart. Man denkt im Einschlummern an die Wochenschau von gestern Abend. Osterlämmer, erwachende Natur, Eröffnung der Spielbank in Baden-Baden. Cambridge siegte gegen Oxford mit 2,5 Längen. Das genügt, das Gehirn zu beschäftigen. O, dieses weiche Kissen, Daunen aus erster Wahl. Auf ihm vergisst man das Ärgerliche der Welt, jene Nachricht zum Beispiel. Die wegen Abtreibung Angeklagte sagte zu ihrer Verteidigung, die Frau, Mutter von 7 Kindern, kam zu mir mit einem Säugling, für den sie keine Windeln hatte und der in Zeitungspapier gewickelt war. Nun, das sind Angelegenheiten des Gerichtes, nicht unsere. Man kann dagegen nichts tun, wenn einer etwas härter liegt als der andere. Und was kommen mag, unsere Enkel mögen es ausfechten. Ach, du schläfst schon. Wache gut auf, mein Freund. Schon läuft der Strom in den Umzäunungen und die Posten sind aufgestellt. Nein, schlaft nicht, während die Ordner der Welt geschäftig sind. Seid misstrauisch gegen ihre Macht, die sie vorgeben, für euch erwerben zu müssen. Wacht darüber, dass eure Herzen nicht leer sind, wenn mit der Leere eurer Herzen gerechnet wird. Tut das Unnütze. Singt die Lieder, die man aus eurem Mund nicht erwartet. Seid unbequem. Seid Sand, nicht das Öl im Getriebe der Welt.
Ankündigungen, Versprechungen, Beschwörungen einer neuen, besseren Zeit erreichten unser Ohr. Aussichten, Erwartungen, Hoffnungen stellten sich ein. Ganz Deutschland vertraute dem nachdrücklichen Tonfall der Stimmen. Es entstand eine Euphorie des nationalen Rauschs. Da das Deutschlandlied noch verboten war, schrien die Politiker nach einer neuen Nationalhymne. Hans Ferdinand Maßmann, ein Schüler des legendären Turnvaters Jahn, dichtete schon ein Jahrhundert zuvor ein Lied für die deutschnationale Burschenschaft, das der Parlamentarische Rat 1949 voller Inbrunst sang.
Feierlich klingt noch einmal die Orgel auf.
Ich hab mich ergeben mit Herz und mit Hand. Dir Land voll Lieb und Leben, mein deutsches Vaterland. Mein Herz ist entglommen, dir treu zugewandt. Du Land der Freien und Frommen, du herrlich Hermannsland. Du Land reich an Ruhme, wo Luther erstand, für deines Volkes Tume reich ich mein Herz und Hand. Ach Gott, tu erheben mein jung Herzensblut zu frischem, freudigen Leben, zu freiem, frommem Mut. Will halten und glauben an Gott fromm und frei, will Vaterland dir bleiben auf ewig fest und treu. Lass Kraft mich erwerben in Herz und in Hand, zu leben und zu sterben fürs heilige Vaterland.
Wo der brave Burschenschaftler Maßmann mit jungem Herzblut und freiem, frommem Mut das herrliche Hermanns, das heilige Vaterland besingt, kehrt sich Günther Eich von hochtrabenden Wortlauten ab, misstraut allen offiziellen, allen gut gemeinten, allen schönredenden Verlautbarungen. Keiner ist so entschieden im Politischen, zugleich aber auch so überzeugend im Poetischen wie er. Er bezweifelt das großspurige Wort, das auf der gesellschaftlich aufgeputzten Bühne herrscht. In seiner Büchnerpreisrede sagt er:
Sprache als Information. Information wird heute noch definiert als die Mitteilung von Tatbeständen. Mein Misstrauen ist groß, und ich vermute, dass die Wissenschaft eines Tages, wie es heißt, realistisch denkt und zu den Tatbeständen auch das rechnet, was sein soll, was wir zu denken haben, zu glauben, zu hassen und zu lieben. In meine Bedenken schließe ich alle ein, die sich nicht einordnen lassen, die Einzelgänger und Außenseiter, die Ketzer in Politik und Religion, die Unzufriedenen, die Unweisen, die Kämpfer auf verlorenem Posten, die Narren, die Untüchtigen, die glücklosen Träumer, die Schwärmer, die Störenfriede, alle, die das Elend der Welt nicht vergessen können.
So spricht kein gehorsamer Befürworter des Grundgesetzes, kein Verfassungsenthusiast. Erst dort, wo sich politische Behauptungen in erlebte Bekenntnisse verwandeln, wo ein gut gemeintes Herbeten und Herunterleiern als mitreißende Wortmusik wiederkehrt, wo ein Fiss mit Obertönen erklingt, wie in einem Hörspiel von Günter Eich. Erst dort, wo die Eroberung der Wirklichkeit durch die Lyrik geschieht, hallen die poetischen Weckrufe bis an die Pforten des goldenen Zeitalters, wo bis ganz hinten ins Paradies hineinzusehen ist, wie Ernst Bloch in seinem Prinzip Hoffnung schreibt und dabei Goethe zitiert, dem sich das weite Feld der Wünsche schon früh geöffnet hat.
Unsere Wünsche sind Vorgefühle der Fähigkeiten, die in uns liegen, Vorboten desjenigen, was wir zu leisten imstande sein werden. Was wir können und möchten, stellt sich unserer Einbildungskraft außer uns und in der Zukunft dar. Wir fühlen eine Sehnsucht nach dem, was wir schon im Stillen besitzen. So verwandelt ein leidenschaftliches Vorausergreifen das wahrhaft Mögliche in ein erträumtes Wirkliche. Liegt nun eine solche Richtung entschieden in unserer Natur, so wird mit jedem Schritt unserer Entwicklung ein Teil des ersten Wunsches erfüllt, bei günstigen Umständen auf dem geraden Wege, bei ungünstigen auf einem Umwege, von dem wir immer wieder nach jenem einlenken.
Wer ist nun aber im Spiel mit unseren Wünschen am weitesten vorangekommen? Ist es Goethe, der nicht ins Blaue schwärmt und sich dort im Ungefähren verliert? Ist es Günter Eich, der unentwegt nach dem Wort sucht, das wie Sesam die Türen der Berge öffnet? Oder ist es der Philosoph Ernst Bloch, der schon vorwitzig ins Paradies hineingeschaut hat? Ohne uns das Zauberwort aufzudrängen, bezeugt Gottfried Benn die unaussprechliche Anziehungskraft der Wünsche.
Astern, schwälende Tage, alte Beschwörung, Bann. Die Götter halten die Waage eine zögernde Stunde an. Noch einmal die goldenen Herden, der Himmel, das Licht, der Flor Was brütet das alte Werden unter den sterbenden Flügeln vor? Noch einmal das Ersehnte, den Rausch, der Rosendu. Der Sommer stand und lehnte und sah den Schwalben zu. Noch einmal ein Vermuten, wo längst Gewissheit wacht. Die Schwalben streifen die Fluten und trinken Fahrt und Nacht.
Zu Anfang der 50er Jahre, ein eifernder Schüler der experimentellen Poesie, widerstrebte es mir, mich mit einer Präambel zu beschäftigen, ein Grundgesetz zu studieren. Es war mir zuwider, mich mit einer Sprache abzugeben, deren feierliche Erklärungen mir als hohle Phrasen erschienen. Es widerstrebte mir, verschwiemelte Beteuerungen zu akzeptieren, hochheilige Gelöbnisse anzuerkennen. Ohne nach links oder nach rechts zu schauen, glaubte ich felsenfest an die Wirkung meiner Sprachspiele. In meiner experimentellen Besessenheit duldete ich nichts, was sich objektive Wahrheit, was sich gültige Werte nennt. Nur das sich Widersprechende galt mir als vernünftig und sinnvoll. Gegen die angepassten, von mir Wahlzettelfinken genannten Arschkriecher dichtete ich ein Sprechspiel über das Thema »Das lyrische Ich« in der sozialen Welt.
Die Wahlzettel finken Krakeelen.
Im universalen Revier.
Karl Marx, der Staat garantiert allen Arbeitern ihre Existenz.
Goldschmidt-Jentner, die soziale Schichtung als gottgewollte organische Fügung des sozialen Körpers.
Kommunistisches Manifest, Proletarier aller Länder, vereinigt euch.
Sie schwatzen vom Aufstand der Seelen, vom Ich und vom Du und vom Wir.
Ich sinke, ich falle, ich fliehe den Tempel der Biene, traumlos im Webstuhl der Waben wirkt sie den Strang, der meine Kehle wirkt.
Saint John Pers, die Tore auf dem Sande, die Tore auf dem Exil, keinen Ufern gewidmet, keinen Seiten anvertraut, die reine Lockung dieses Liedes.
Die Wahlzettelfinken bebrühen das Ei, das den Wohlstand gebiert.
Revue, Füllhalter fördert Gedankenfluss.
Quick, mehr Zeit zum Leben durch AEG.
Konstanze, mit einem Taunus hat der Frühling 93 Tage und Nero im Kampf mit den Kühen den Ganges desinfiziert.
Ich träume, ich blende, ich spinne ein Netz aus den Fäden des Monds. Wenn ins Gewebe 6 Uhr Licht sein fleißiges Fingerchen taucht, schlafe ich schon.
Prediger Salomo, es ist alles ganz eitel, sprach der Prediger. Es ist alles ganz eitel. Was hat der Mensch für Gewinn von all seiner Mühe?
Das wundersame Tamtam unserer Wünsche, hier in deutsche Strophen und Verse gegossen, geht auf den Dichter Willi Alante Lima zurück. Nachkomme verschleppter afrikanischer Sklaven von den Antillen stammend, lebte er in Paris, wo ich ihn Anfang der 50er Jahre kennenlernte. »Quel tamtam curieux«, rief er bei unserer ersten Begegnung aus. Ich war verwirrt, wusste nicht, was er damit ausdrücken wollte. Fast feierlich, wie er das Wort »tamtam« aussprach, hatte ich es nie zuvor vernommen. Aus seinem Mund klang es nicht nach der lauten Betriebsamkeit, mit der in unserem Gebrauch gemeinhin auf etwas Belangloses aufmerksam gemacht wird. Von Lima ausgesprochen hatte es noch Klang und Bedeutung seiner ursprünglich kreolischen Herkunft. Lautmalerisch ahmt es den Gong nach. Den Klang eines mit dem Klöppel geschlagenen Beckens, aus dem seine melodische Doppelsilbe hervorgeht. Als ich Limas Textbuch »Manzinellenblüten« aus dem Französischen ins Deutsche übersetzte, scheute ich mich davor, dieses halb erklärende, halb beschwörende Gedicht zu übertragen.
Tam, tam, klangvolle Schallwörter. Tam, 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 rhythmische Musik. Tam, tam, erregende Rede. Tam, tam, gespreizte Finger. Tam, tam, ergreifende Leidenschaft in Berührung mit dem Gleichmaß, wenn die ohnmächtige Haut im Liebeskrampf bebt. Tam, tam, sanftes Murmeln eingeschlafener Wälder. Tam, 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 Weckuhr toter Städte über verscharrten Häusern. Tam, tam, verspäteter Schwiemler. Tam, tam, ergreifende Sehnsucht im Lichthof Traumverbannter. Tam, tam für diese, tam, tam für jene, ihr Trauermarsch beginnt. Tam, 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 tam.
Willi Alante Lima, dem ich nun seit mehr als 50 Jahren nicht mehr begegnet bin, ist mir heutzutage ebenso nah wie vor einem halben Jahrhundert. Ich weiß nicht, ob er noch lebt, doch ich halte sein Buch, das zerlesen und aus dem Faden gegangen ist, fest in der Hand, wie mein erstes Märchenbuch. So wie es die deutschen Märchen aus den großen Wäldern und die arabischen Märchen aus Tausend und einer Nacht gibt, so gibt es Willi Alante Limas karibische Märchen, in denen Flammenbäume und Mangobüsche seine Kindheit beäugen, Kanälen, die ihn zu erdrücken drohen. In Willi Alante Limas schwarzen Märchen müht sich der Erzähler vergeblich, das verlorene Paradies heraufzubeschwören, die toten Götter wieder aufzuwecken. Ein Dutzendmal beginnt er seine Wehklagen mit dem Wort »Wenn«. Von ihm verspricht er sich Hilfe, seine Wünsche in eine neue Sprache umzuschreiben. Für ihn ist Sprache jedoch kein reiner Himmelshauch wie für Goethe, kein fantastisches Gewölke wie für Jean-Paul. Lima meidet jede beschwichtigende Floskel, jede schöne Redeblume. Von europäischer Heuchelei bedrängt, verachtet er das friedfertige, ja paradiesische Wortgeklingel derer, die zuerst die Welt erobert und dann unterdrückt haben. Ganz am Ende seines Buchs ist er sogar fest entschlossen, nicht kleinmütig an seinen Wünschen kleben zu bleiben.
Wenn, 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 wenn ich mein Leben lang diesen Text hypothetischer Bindewörter in einer Grammatik analphabetischer Inseln umschreiben könnte, dann würde ich an den erheiterten Tälern entlanggleiten und mit Schritten, die vom Anruf der Hauptstimmen rund um die Wetterfahne magnetisch sind, würde ich rückwärtsgehend die Lichtung verlassen, wohin der Schatten meiner Wünsche verschwand.
23. Mai 1949. Die Bundesrepublik Deutschland begründet ihre staatliche Ordnung durch ein Grundgesetz. Vor allem ihr Artikel 3 ermöglicht 4 Jahre nach nationalsozialistischer Herrschaft und Kriegsende das freie Streben auf Erfüllung lang ersehnter Wünsche.
Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.
Wer zu diesem Grundgesetz Nein sagt, verletzt seine Aufgabe und seine Pflicht in dieser Stunde. Gott, jeder von uns hat zu mäkeln an dem, was in diesem Grundgesetz steht. Als ob es sich darum handeln würde, als ob es sich um Artikeln handeln würde, als ob es sich nicht um den Versuch handeln würde, unser Volk aus seinem Sturz herauszuführen. Verantwortungslos ist der, der Nein sagt zu diesem Grundgesetz. Wer mit einem, ich habe ihn gesagt, der Tag hat einen Sinn, wenn wir uns stellen. Und ich weiche nicht aus. Bitte weichen Sie auch nicht aus. Mit einem Mal geht aus diesem Raum, der Nein sagt zu diesem Grundgesetz, der sich versündigt an der Aufgabe dieses Tages. Gegenüber der deutschen Aufgabe gibt es keine Freiheit, sondern die Verpflichtung. Und das sage ich Ihnen. Ich habe das verdammte Gefühl, dass diese Herren, die sich da vorbereiten, Nein zu sagen, dahinter verstecken, dass die anderen ja wohl die Sache machen werden. Das ist kümmerlich, meine Damen und Herren. Wer so handelt, der verletzt die Pflicht seit dieser Stunde. Diese Erklärungen, die hier abgegeben werden, der Herr Kollege Seebohm hat sie schon abgegeben, weil er andere vorbereitet, und Herr Pfeiffer wird sie abgeben. Meine Damen und Herren, das sind Unwahrheiten von Anfang bis zum Ende. Nein, es ist ja nicht wahr, was Sie hier konstruieren. Herr Kollege Seibold, Sie und Ihresgleichen, Sie haben unsere Arbeit von Anfang an sabotiert. Und wenn die Dinge belastet worden sind.
Herr Dehner, ich bitte, lassen Sie mich in aller Ruhe sagen, dass die Entscheidung ja auch noch in den Landtagen fällt und dass wir doch bestrebt sein sollen, nicht von hier aus auch in die Abstimmung der Landtage hinein in negativen Sinne zu wirken, sondern in positiven Sinne.
Das ist mein Bestreben, Herr Präsident. Und das erreicht man nur, wenn man den Finger in die Wunde legt, mit schönen Phrasen über die Probleme hinwegzureden. Das heißt, sich versagen, das heißt nicht erkennen, worum es geht.
Die Wahlzettelfinken verscheißen ihr antiseptisches Nest.
Spiegel, Picasso, dieser pinselschwingende Rock'n'Roller der bildenden Künste.
Pravda, es kann nicht geduldet werden, dass sich Seite an Seite mit dem sozialistischen Realismus eine Unterströmung erhält, deren Vertreter die verfallende bürgerliche Kunst verehren.
Walter Muschk, Deutschland hat den Surrealismus, die Kunst des Unsinns, verpasst.
Aus ihrem Kote beweisen sie ihren sakralen Inzest. Ich streife, ich finde, ich pflücke mit meinen Lippen das Lila der Distelblüte, das man im Frühlicht bei Morgenstunde hat Gold im Munde zu jäten vergaß.
Gottfried Benn, eure Etüden, Arpeggios, Dankchoral sind zum Ermüden und bleiben rein lokal. Das Krächzen der Raben ist auch ein Stück. Dumm sein und Arbeit haben, das ist das Glück.
Die Wahlzettelfinken kriechen genüsslich unter ihr Hemd.
Sedelmeier, die Betrachtung der Kunst aber zeigt, dass die Zustände keinesfalls als normal angesehen werden können.
Spiegel, Enzensberger muss ich als langjährige Spiegelleserin leider ablehnen. Der gebraucht ja so viele Fremdwörter.
Kaiser Wilhelm II., eine Kunst, die sich über die von mir bezeichneten Gesetze und Schranken hinwegsetzt, ist keine Kunst mehr.
Was Ihre Nasen nicht riechen, das ist und das bleibt Ihnen fremd. Ich taste, ich schmecke, ich lausche dem Duft, den an sanfter Basalt schrill aus dem Auge der Hirschkuh saugt.
Salvador Dalí, wer sich kein galoppierendes Pferd auf einer Tomate vorstellen kann, ist ein Idiot.
Die törichten Zwischenrufe der Wahlzettelfinken brachten mich nicht aus der Fassung. Inzwischen hatte ich meine Stelle als Deutschlehrer am Collège Moderne in Lyon angetreten, bewohnte eine Stube im Studentenheim von Saint-Irénée. Für mich begann eine neue Zeit. Nun lebte ich mit jungen Franzosen europäischer und außereuropäischer Herkunft zusammen in einem Haus, tauschte mich mit Burgundern und Nordafrikanern, Madagassen und Indonesiern aus und fühlte mich geborgen in einem Land, dessen republikanische Verfassung die Freiheit seiner Bürger achtet und schützt. Bald stand auch der Name der Bundesrepublik Deutschland auf dem Wunschzettel internationaler Verpflichtungen. Mitbegründerin der Montanunion, Mitglied im Europarat, der UNESCO, der Weltbank und der Westeuropäischen Union. Es ging wieder aufwärts in Deutschland. Keiner legte seine Hand in den Schoß. Auf Bundeskanzler Konrad Adenauer folgte Ludwig Erhard im Amt. Erfahrener Wirtschaftswissenschaftler und Praktiker förderte er den Aufbau der Republik Kraft seiner sachkundig praktizierten sozialen Marktwirtschaft. 20 Jahre nach Kriegsende erntete er die Früchte seiner Arbeit. Als Bundeskanzler pflanzte er sich vor den Bürgern und Bürgerinnen auf, verkündete sein selbstbewusst erreichtes Ziel und sagte: Wir sind wieder wer.
Die Wahlzettelfinken schlagen und buhlen um ihren Gewinn.
Albert Schweitzer, dann ist dies die Morgendämmerung des Sonnenaufgangs der Hoffnung.
Pestalozzi, aus dieser inneren Staatskraft geht das Verdienst des Staatssegens, dieses einzige wahre Fundament der Dauer und des Bleibens dieses Segens hervor.
Matthäus 6, 33, trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen.
Sie wälzten sich gern im Behagen durch alle Jahrtausende hin. Ich schweige, ich bleibe, ich kreise um eine Muschel aus Feder und Rosenblatt. Mein Ohr liegt am unaufhörlichen Rauschen der Stille, hier schon sinken Feder und Blatt.
Garcia Lorca, das Menschenherz, Quelle allen Wunsches, zergeht ins Nichts.
Ein harsches Wort aus den Abgründen der Poesie. Dieses verführerische Nichts, das mit dem Antriebsorgan des Lebens zugleich auch die daraus hervorquellenden Wünsche in Frage stellt. Auf den Lippen der politischen, der geistlichen, der medialen Verkünder sind freilich keine poetischen Töne haften geblieben. Im Gegenteil. Im öffentlichen Mund war lange Zeit sogar der poetische Reiz kritischer Gedichte verstummt. Ein Minister schimpfte die Dichter als Nestbeschmutzer. Land auf, Land ab geisterten jesuitische Parolen gegen Atheisten, Nihilisten, Anarchisten, die sich die Freiheit herausnahmen, sogar Gott zu leugnen. Die Poesie indes ist frei. Sie schlägt mitunter über alle Stränge, wie es unser Grundgesetz lobenswerterweise garantiert. Die Poesie begleitet die Politik auf ihre kritische, ja auch respektlose Weise. Ich lauschte dem Lied der künstlichen Nachtigall aus dem Märchen von Andersen und schrieb meinen Text von der Zwitschermaschine.
Stimmen kamen frostfern durch die Nacht auf tausend Geigen, verborgen im Faltenwurf des Porphyrs, ein unermesslich ausgedehnter Glockenhammer und ein Klang rein lang und bebend, langsam ersterbender Klang, immer und ewig nach nirgendwo und noch einmal nach nirgendwo und noch einmal nach nirgendwo, dunkel und ohne Ende nach nirgendwo. Kein unten, kein oben die Mitte lädiert, Magnetnadel und Windrose außer Kurs, dort, wo sich belebt und wächst und sich zu wenden beginnt, die obszöne Rose des Gedichts. Das Wesen der Kunst ist die Tautologie, muss die Axt sein für das gefrorene Meer in uns und das Nichten des Nichts.
Im Wesen des Tamtams liegt das Kokettieren mit dem Gelingen und das Bedauern mit dem Scheitern der Wünsche eng beieinander. Nur das Spielen mit ihnen überschreitet ihre engen Horizonte. Da aber nur wenige träumen, spotten, zweifeln, nur die allerwenigsten ein Spiel mit dem Wünschen beginnen, erfüllen sich die Wünsche der Poesie abseits von Marktplatz und Varieté. Sie finden im Kopf statt. Zwischen den oberen Hügeln der Vierhügelplatte im Hirnsand, wo die verrückten Ideen gedeihen. Unhörbar rieselt der rätselhafte Sand, über dessen innerste Beschaffenheit sich die Gelehrten immer noch die Köpfe zerbrechen. Es ist der Sand, in dem der Dichter stöbert und wühlt und gedankenverloren seine poetischen Sandkastenspiele treibt. Nur Narr, nur Dichter spiele auch ich in diesem Hirnsand. Drehe und wende Anschauungen und Urteile, Meinungen und Standpunkte nach Lust und Laune. Auch wenn es um noch so ernsthafte Dinge wie Grundrechte und Verfassungen geht. Ungeniert bemächtige ich mich Ludwig Erhards bedeutungsgeladenem Wort »Wir sind wieder wer« und lasse es in einem Wortspiel erklingen. Das Tamtam meiner Wünsche stellt alle Aussagen auf den Kopf und in Frage. Kanzlerwort. Wir sind wieder wer? Wir sind wer wieder? Wir wieder sind wer? Wir wieder wer sind? Wir wer sind wieder? Wir, wer wieder sind. Sind wir wieder wer? Sind wir wer wieder? Sind wieder wir wer? Sind wieder wer wir? Sind wer wir wieder? Sind wer wieder wir? Wieder wir sind wer. Wieder wir wer sind. Wieder sind wir wer. Wieder sind wer wir. Wieder wer wir sind. Wieder wer sind wir. Wer wir sind wieder. Wer wir wieder sind. Wer sind wir wieder. Wer sind wieder wir. Wer wieder wir sind? Wer wieder sind wir?
Tamtam unserer Wünsche. Begleitmusik zur Gründung der Bundesrepublik Deutschland. Ein Feature von Ludwig Harig. Es sprachen der Autor Ludwig Harig sowie Wolfgang Kondrus und Ingo Hülsmann. Technische Realisation Peter Kainz sowie Helga Ruben und Ingo Siegrist. Regieassistenz Tom Kubli, Regie Ulrich Gerhardt, eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2009.